Das Opfer. Auf der Dorfwiese schichteten die Männer der Königin ihren Scheiterhaufen auf.
Oder ist es eine Schneewiese?
Überall war der Schnee knietief, nur nicht an den Stellen, wo die Männer ihn weggeschaufelt hatten, um mit Axt und Spaten und Hacke Löcher in den gefrorenen Boden zu graben. Der Wind wehte von Westen heran und trieb noch mehr Schnee über die vereiste Oberfläche der Seen heran.
»Das müsst ihr euch doch nicht anschauen«, sagte Ali murmelnd.
»Nein, aber ich werde es mir trotzdem anschauen.«
Asha Greyjoy war die Tochter des Kraken, keine verhätschelte Jungfrau, die einen unangenehmen Anblick nicht ertragen konnte. Es war ein dunkler, kalter und hungriger Tag gewesen, so wie gestern und vorgestern auch. Den größten Teil des Tages hatten sie auf dem Eis verbracht und neben den beiden Löchern gezittert, die sie in das Eis des kleineren der zwei Seen gehauen hatten, um die Angelleinen unbeholfen mit Fausthandschuhen hineinzuhalten. Vor nicht langer Zeit durften sie noch damit rechnen, dass jede von ihnen ein oder zwei Fische herausholte, und die Männer aus dem Wolfswald, die mehr Erfahrung mit Eisangeln hatten, schafften sogar vier oder fünf. Aber dafür war ihr die Kälte tief in die Knochen gekrochen. Ali ging es nicht besser. Seit 3 Tagen hatten sie keinen Fisch mehr gefangen.
Die Bärin versuchte es noch einmal.
»Ich muss mir das nicht anschauen.«
»Euch wollen die Männer der Königin doch gar nicht verbrennen.«
»Dann geht. Ihr habt mein Wort, ich werde nicht fliehen. Wohin auch, nach Winterfell?«
Asha lachte.
»Es ist nur 3 Tagesritte von hier entfernt, habe ich gehört.«
6 Männer der Königin stellten 2 riesige Kiefernstämme in die Löcher, die 6 andere Männer der Königin ausgehoben hatten. Asha brauchte sie nicht nach dem Zweck zu fragen, sie wusste es. Pfähle. Bald würde die Nacht anbrechen, und der rote Gott musste gefüttert werden.
»Ein Opfer aus Blut und Feuer«, nannten es die Männer der Königin, »auf das der Herr des Lichts sein flammendes Auge auf uns richtet und diesen 3-mal verfluchten Schnee schmilzt.«
»Selbst an diesem Ort voller Furcht und Dunkelheit beschützt uns der Herr des Lichts«, verkündete Godri Faring den Männern, die zuschauten, wie die Pfähle in die Löcher gerammt wurden.
»Was hat euer Südländergott mit dem Schnee zu schaffen?« fragte Arthos Flint. Sein schwarzer Bart war eisverkrustet. »Der Schnee ist der Zorn der alten Götter, der über uns gekommen ist. Sie sollten wir beschwichtigen.« »Ja«, sagte der große Eimer Wull, »der rote Ralu hat hier nichts zu sagen. Ihr verärgert die alten Götter nur noch mehr. Sie schauen von ihrer Insel aus zu.«
Das Bauerndorf stand zwischen 2 Seen, und im Größeren gab es kleine bewaldete Inseln, die wie gefrorene Fäuste eines ertrunkenen Riesen aus dem Eis ragten. Auf einer dieser Inseln wuchs ein knorriger, uralter Wehrholzbaum, dessen Stamm und Zweige so weiß waren wie der Schnee, der ihn umgab. Vor 8 Tagen war Asha mit Ali Mormont hinübergegangen, um sich seine geschlitzten roten Augen und den blutigen Mund genauer anzusehen.
»Das ist nur der Saft«, redete sie sich ein, »der rote Saft, der in diesen Wehrholzbäumen fließt.«
Doch ihre Augen ließen sich davon nicht überzeugen. Sehen heißt Glauben, und was sie gesehen hatte, war gefrorenes Blut.
»Ihr Nordmänner habt uns diesen Schnee beschert«, beharrte Cordis Heller. »Ihr und eure Dämonenbäume! Relor wird uns retten!«
»Relor wird unser Verderben sein«, erwiderte Arthos Flint.
»Soll doch die Pest eure beiden Götter holen«, dachte Asha Greyjoy.
Sir Godfrey Riesentöter überprüfte die Pfähle und stieß gegen einen, um sicher zu gehen, dass er feststand.
»Gut, gut, das genügt. Sir Clayton, holt die Opfer!«
Sir Clayton Sachs war Godfreys starke rechte Hand.
Oder vielleicht doch eher sein verdorrter Arm?
Asha mochte Sir Clayton nicht. Während Faring ein inbrünstiger Anhänger des roten Gottes zu sein schien, war Sachs schlicht und einfach grausam. Sie hatte ihn bei den Nachtfeuern gesehen, wie er mit offenem Mund und leuchtenden Augen zuschaute.
Es ist nicht der Gott, den er liebt. Es sind die Flammen, hatte sie begriffen. Als sie Sir Justin fragte, ob Sax schon immer so gewesen war, verzog er bloß das Gesicht.
Auf Dragonstone hat er mit den Folterknechten gewürfelt und ihnen bei den Verhören der Gefangenen geholfen, insbesondere dann, wenn die Gefangenen junge Frauen waren.
Das überraschte Asha nicht. Sax würde eine besondere Freude dabei haben, sie zu verbrennen, daran zweifelte sie nicht.
Es sei denn, der Sturm hört auf.
Seit 19 Tagen standen sie 3 Tage vor Winterfell.
300 Meilen von Deepwood Motte nach Winterfell, 300 Meilen, so wie der Rabe fliegt.
Aber keiner von ihnen war ein Rabe, und der Sturm kannte kein Erbarmen. Jeden Morgen erwachte Asha und hoffte, sie würde die Sonne sehen, doch dann erwartete sie stattdessen nur ein neuer Tag voller Schnee. Der Sturm hatte jede Hütte und jedes Häuschen mit einem Berg schmutzigen Schnees zugedeckt, und bald würden die Wehen so hoch sein, dass selbst die Langhalle darunter verschwand. Und es gab nichts zu essen, abgesehen von verendeten Pferden, Fisch aus den Seen, jeden Tag weniger, und dem bisschen, das die Jäger in den kalten, toten Wäldern fanden. Da die Ritter und Lords des Königs den Löwenanteil des Pferdefleisches für sich beanspruchten, blieb wenig und noch viel weniger für die einfachen Soldaten. Wen wunderte es da, dass sie angefangen hatten, die eigenen Toten zu essen? Asha war ebenso entsetzt gewesen wie die anderen, als die Bärin ihr erzählt hatte, dass 4 von Erbsengrabens Männern dabei erwischt worden waren, wie sie einen Mann des verstorbenen Lord Grimm zerlegten, Fleischstücke aus seinen Schenkeln und den Hinterbacken schnitten, während einer seiner Unterarme bereits am Spieß über dem Feuer gedreht wurde. Aber es hatte sie auch nicht überrascht. Die 4 waren sicher nicht die Ersten, die während dieses harten Marsches Menschenfleisch gekostet hatten, darauf würde sie wetten. Aber sie waren die Ersten, die dabei erwischt worden waren. Erbsengrabens 4 Männer würden für ihr Festmahl mit dem Leben bezahlen, so lautete das Urteil des Königs. Und ihr Feuertod würde den Sturm beenden, behaupteten die Männer der Königin. Asha Greyjoy glaubte nicht an ihren roten Gott, dennoch betete sie, dass sie Recht behielten. Wenn nicht, würden bald weitere Scheiterhaufen folgen, und Sir Clayton Sax würde vielleicht seinen Herzenswunsch erfüllt bekommen. Die 4 Menschenfresser waren nackt, als Sir Clayton sie herbeitrieb, und ihre Hände waren mit Lederbändern hinter dem Rücken gefesselt. Der Jüngste weinte, als er durch den Schnee stolperte. 2 andere gingen, als wären sie bereits tot, und hielten den Blick starr auf den Boden gerichtet. Asha war verblüfft, wie gewöhnlich sie aussahen.
»Nicht wie Ungeheuer«, dachte sie, »einfach wie Männer.«
Der Älteste der 4 war ihr Feldwebel gewesen. Er leistete als einziger Widerstand und verfluchte die Männer der Königin, die ihn mit den Speeren voranscheuchten.
»Fickt euch doch alle, ich scheiß auf euch und auch auf euren beschissenen roten Gott«, schimpfte er. »Hörst du mich, Faring, Riesentöter? Ich habe gelacht, als dein Scheißvetter starb, Godri. Ihn hätten wir auch fressen sollen. Er hat so lecker gerochen, als sie ihn geröstet haben. Ich wette, der Junge war zart und schmackhaft, saftig.«
Ein Stoß mit dem Speerschaft warf den Mann auf die Knie, brachte ihn jedoch nicht zum Schweigen. Als er aufstand, spuckte er eine Handvoll Blut und zerbrochene Zähne aus und machte ohne Unterbrechung weiter.
»Der Schwanz ist der beste Teil. Der wird richtig knusprig am Schwief. Eine fette kleine Wurst!«
Noch während sie ihn mit Ketten umwickelten, tobte er.
»Corliss Heller, komm her! Was ist denn da für ein Name, Heller? Hat deine Mutter für Heller die Beine breit gemacht? Und du, Sax! Du verfluchter Bastard, du!«
Sir Clayton sagte kein einziges Wort. Mit einem einzigen Schnitt schlitzte er dem Feldwebel die Kehle auf und das Blut sprudelte dem Verurteilten auf die Brust. Der weinende Mann jammerte noch lauter, sein Körper bebte mit jedem Schluchzer. Er war so dünn, dass Asha die Rippen zählen konnte.
»Nein«, flehte er,
Bitte, er war tot, und wir hatten solchen Hunger, bitte.«
»Der Feldwebel hat es schlau angestellt«, sagte Ascha zu Ali Mormont. »Er hat Sex dazu gebracht, ihn zu töten.« Sie fragte sich, ob dieser Trick noch ein zweites Mal gelingen könnte, dann, wenn sie an die Reihe käme. Die vier Opfer wurden Rücken an Rücken angekettet, jeweils zwei an einen Pfahl. Dort hingen sie, drei Lebende und ein Toter, während die frommen Diener des Herrn des Lichts gespaltene Stämme und abgebrochene Äste unter ihre Füße stopften und den Stapel dann mit Lampenöl übergossen. Sie mussten sich beeilen. Wie immer schneite es heftig, und bald würde das Holz durchnässt sein.
»Wo ist der König?« fragte Sir Corlys Heller.
Vor vier Tagen war einer der Knappen des Königs der Kälte und dem Hunger erlegen, ein Junge namens Brünn Faring, der mit Sir Godry verwandt gewesen war. Stannis Baratheon hatte mit grimmiger Miene am Scheiterhaufen gestanden, als die Leiche des Jungen dem Feuer übergeben wurde. Danach hatte sich der König in seinen Wachturm zurückgezogen und war seitdem nicht mehr herausgekommen. Allerdings sah man seine Gnaden von Zeit zu Zeit auf dem Dach des Turms, als Schemen vor dem Leuchtfeuer, das dort Tag und Nacht brannte. »Er spricht mit dem roten Gott«, sagten manche. »Er ruft nach Lady Melisandre«, behaupteten andere. So oder so erschien es Asha Greyjoy, dass der König nicht mehr weiter wusste und um Hilfe schrie.
»Kanto, such den König und sag ihm, alles sei bereit!«
trug Sir Godry einem Soldaten neben ihm auf.
»Der König ist hier!«
Die Stimme gehörte Richard Horb. Über der Rüstung aus Panzer und Kettenhemd trug Sir Richard Horb seinen gesteppten Wappenrock mit den drei Totenkopfmotten auf einem Feld aus Asche und Knochen. König Stannis ging neben ihm. Hinter ihnen humpelte Arnulf Karstark, auf seinen Schlehdornstock gestützt, und bemühte sich, Schritt zu halten. Lord Arnulf hatte sie vor 8 Tagen gefunden. Der Nordmann hatte einen Sohn, 3 Enkel, 400 Speere, 3 Dutzend Bogenschützen, 1 Dutzend berittene Lanzen, einen Maester und einen Käfig voller Raben mitgebracht, aber nur ausreichend Proviant für seine eigenen Truppen. Eigentlich war Karstark kein richtiger Lord, hatte man Ascher erklärt, sondern nur der Kastellan von Karhold, solange der richtige Lord von den Lannisters gefangen gehalten wurde. Hager und gebeugt und gekrümmt war er. Seine linke Schulter saß eine Handspanne höher als die rechte, dazu hatte er einen dürren Hals, gelbe Zähne und graue Schielaugen. Ein paar weiße Haare trennten ihn noch von einer Glatze, und sein Gabelbart war zu gleichen Teilen weiß und grau, aber vor allem zerzaust. Ascha fand, selbst sein Lächeln hatte etwas Griesgrämiges. Dennoch würde Karstark, wenn das Gerede stimmte, Winterfell als Lehen erhalten, falls sie es einnahmen. Irgendwann in fernster Vergangenheit war das Haus Karstark dem Haus Stark entsprungen, und Lord Arnulf war der erste von Eddard Starks Vasallen gewesen, der sich für Stannis erklärt hatte. Soweit Ascha wusste, waren die Götter der Karstarks die alten Götter des Nordens, Götter, die sie mit den Wulz, den Norris, den Flints und all den anderen Bergstämmen teilten. Sie fragte sich, ob Lord Arnulf der Verbrennung auf Geheiß des Königs beiwohnte, um so die Macht des roten Gottes mit eigenen Augen zu sehen. Bei Stannis Anblick begannen 2 der gefesselten Männer, um Gnade zu flehen. Der König lauschte schweigend und knirschte mit den Zähnen. Dann sagte er zu Godry Faring: »Ihr dürft anfangen.« Der Riesentöter hob die Arme.
»Herr des Lichts, erhöre uns!« »Herr des Lichts, beschütze uns«, beteten die Männer der Königin, »denn die Nacht ist dunkel und voller Schrecken.«
Sir Godry hob den Kopf und blickte in den dämmerigen Himmel.
»Wir danken dir für die Sonne, die uns wärmt, und beten dafür, dass du sie uns zurückgibst, o Herr, damit sie uns den Weg zu unseren Feinden erleuchtet.
Schneeflocken schmolzen auf seinem Gesicht.
»Wir danken dir für die Sterne, die bei Nacht über uns wachen, und wir beten dafür, dass du den Schleier zerreißt, der sie verbirgt, damit wir uns wieder an ihrem Anblick erfreuen können.
Herr des Lichts, beschütze uns«, beteten die Männer der Königin, »und behüte uns vor der grimmigen Dunkelheit.«
Sir Corlys Heller trat vor und umklammerte die Fackel mit beiden Händen. Er schwang sie im Kreis um den Kopf und fachte die Flamme an. Einer der Verurteilten begann zu wimmern.
»Relor«, sang Sir Godry, »wir übergeben dir nun vier sündige Menschen. Mit frohem und treuem Herzen übergeben wir sie deinem reinigenden Feuer, auf das die Dunkelheit in ihren Seelen ausgebrannt werde. Möge ihr verderbtes Fleisch verbrannt und verzehrt werden, damit ihr Geist frei und rein in das Licht aufsteigen kann. Nimm ihr Blut, o Herr, und schmelze die eisigen Ketten, die deine Diener fesseln. Höre ihren Schmerz und gewähre unseren Schwertern Kraft, auf dass wir das Blut deiner Feinde vergießen. Nimm dieses Opfer an und zeige uns den Weg nach Winterfell, auf dass wir die Ungläubigen zerschmettern.«
»Herr des Lichts, nimm dieses Opfer an«, wiederholten 100 Stimmen.
Sir Corlys steckte mit der Fackel den ersten Scheiterhaufen an, dann warf er sie in den zweiten. Vereinzelte dünne Rauchfäden stiegen auf. Die Gefangenen begannen zu husten. Die ersten Flammen zeigten sich scheu wie Jungfrauen und tanzten von Scheit zu Scheit. Kurz darauf waren beide Holzstapel in Feuer gehüllt.
»Er war tot«,
schrie der weinende Junge, als die Flammen an seinen Beinen leckten.
»Wir haben ihn tot gefunden, bitte! Wir waren hungrig!«
Das Feuer erreichte seine Hoden. Als das Haar um seinen Schwanz zu brennen begann, wurde aus seinem Flehen ein einziges wortloses Kreischen. Asha Greyjoy schmeckte die Galle, die in ihrer Kehle aufstieg. Auf den Eyen Isles hatte sie zugeschaut, wie die Priester ihres eigenen Volkes Leibeigenen die Kehle aufschlitzten und ihre Leichen ins Meer warfen, um den ertrunkenen Gott zu ehren. Das war schon brutal. Doch das hier war schlimmer.
»Schließ die Augen«, sagte sie sich. »Verschließ die Ohren, wende dich ab. Du musst dir das nicht ansehen.«
Die Männer der Königin hatten ein Lobgesang auf den roten Relor angestimmt, aber durch die Schreie konnte sie die Worte nicht verstehen. Die Hitze der Flammen schlug ihr ins Gesicht und dennoch zitterte sie. Der Rauch verteilte sich in der Luft und mit ihm der Gestank verbrannten Fleisches, und einer der Leiber zuckte heftig in den rotglühenden Ketten, die ihn an den Pfahl fesselten. Nach einer Weile hörte das Schreien auf. Wortlos zog sich König Stannis in die Einsamkeit seines Wachturms zurück.
»Er geht zurück zu seinem Leuchtfeuer«,
wusste Asha,
»um in den Flammen nach Antworten zu suchen.«
Arnulf Karstark wollte ihm hinterherhumpeln, aber Sir Richard Horb nahm ihn am Arm und zog ihn in Richtung Langhalle. Die Zuschauer gingen ebenfalls weg, jeder zu seinem eigenen Feuer und seinem mageren Abendessen, sofern er eins hatte. Clayton Sachs gesellte sich zu ihr.
»Hat der eisernen Fotze die Vorstellung gefallen?«
Sein Atem stank nach Bier und Zwiebeln.
»Er hat Schweinsäuglein«, dachte Asha. »Das passte durchaus.«
Sein Schild und Wappenrock zeigten ein geflügeltes Schwein. Sachs brachte sein Gesicht so nah an ihres, dass sie die Mitesser auf seiner Nase zählen konnte.
»Es kommen bestimmt noch mehr Zuschauer, wenn ihr euch am Pfahl windet.«
Damit lag er nicht falsch. Die Wölfe empfanden keine Liebe für sie. Sie war eine Eisenfrau und musste für die Verbrechen ihres Volkes bezahlen. Für Moat Cailin und Deepwood Motte und Torrens Square, für all die Plünderzüge entlang der Stony Shore über Jahrhunderte hinweg, für all das, was Theon in Winterfell angerichtet hatte.
»Lasst mich los, Sir!«
Jedes Mal, wenn Sachs mit ihr sprach, sehnte sie sich nach ihren Äxten. Asha war ein genauso guter Fingertänzer wie alle Männer auf den Inseln und konnte 10 Finger vorzeigen, die das bewiesen.
»Wenn ich nur mit dem hier tanzen könnte.«
Manche Männer hatten Gesichter, die nach einem Bart riefen. Sir Claytons Gesicht schrie nach einer Axt zwischen die Augen. Aber sie hatte keine Axt. Daher konnte sie sich nur von ihm losreißen. Das jedoch veranlasste Sir Clayton nur dazu, noch fester zuzupacken. Seine behandschuhten Finger gruben sich wie eiserne Krallen in ihren Arm.
»Milady hat darum gebeten, dass ihr sie loslasst«, sagte Ali maumend. »Ihr würdet gut daran tun, auf sie zu hören, Sir. Lady Usher ist nicht für den Scheiterhaufen bestimmt.«
»Ist sie doch«, beharrte Sex. »Wir dulden diese Dämonenanbeterin schon viel zu lange bei uns.«
Dennoch ließ er sie los. Man reizte die Bären nicht ohne Not. Diesen Augenblick suchte sich Justin Massey aus, um sich zu ihnen zu gesellen.
»Der König hat andere Pläne mit seiner wertvollen Gefangenen«, sagte er und lächelte sorglos. Seine Wangen waren von der Kälte gerötet.
»Der König oder ihr?«
Sax schnaubte voller Verachtung.
»Schmiedet Ränke, so viel ihr wollt, Massey. Sie ist fürs Feuer bestimmt, sie und ihr Königsblut. Königsblut hat große Macht«, pflegte die rote Frau zu sagen, »Macht, die unserem Herrn gefällt.«
»Möge Relor mit den 4 zufrieden sein, die wir ihm gerade geschickt haben.«
»4 Schurken von niedriger Geburt, ein armseliges Opfer. Solcher Abschaum wird den Schnee nicht aufhalten, sie hingegen vielleicht schon.«
Die Bärin sagte,
»Und wenn ihr sie verbrannt habt und es weiter schneit, wen verbrennt ihr dann als nächstes, mich?«
Usher konnte den Mund nicht länger halten.
»Warum nicht Sir Clayton? Vielleicht würde Relor einer von seinen eigenen Gläubigen gefallen. Ein gläubiger Mann, der ihm ein Loblied singt, während die Flammen an seinem Schwanz lecken.«
Sir Justin lachte. Sax fand das weniger komisch.
»Lacht nur, Massey! Wenn es nicht aufhört zu schneien, werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht.«
Er schaute hinüber zu den Toten an den Pfählen, lächelte und gesellte sich zu Sir Godfrey und den anderen Männern der Königin.
»Mein Recke«, sagte Usher zu Justin Massey, das immerhin hatte er verdient, welche Beweggründe ihn auch getrieben haben mochten.
»Danke für die Rettung, Sir.«
»Damit macht ihr euch keine Freunde unter den Männern der Königin«, sagte die Bären. »Habt ihr den Glauben an den roten Relor verloren?«
»Ich habe nicht nur den Glauben an ihn verloren«, sagte Massey, und sein Atem hing wie bleicher Nebel in der Luft. »Aber an ein Abendessen glaube ich noch immer. Würdet ihr euch zu mir gesellen, Miladies?«
Ali Mormont schüttelte den Kopf.
»Mir ist der Appetit vergangen.«
»Mir auch. Dennoch solltet ihr lieber ein wenig Pferdefleisch hinunterwürgen, sonst werdet ihr euch bald wünschen, es getan zu haben. Wir hatten 800 Pferde, als wir von Deepwood Motte aufgebrochen sind. Bei meiner letzten Zählung waren es noch 64.
Das schockierte sie nicht. Fast alle großen Schlachtrösser waren verendet, unter anderem auch Massys eigenes. Die meisten Zelter waren ebenfalls tot. Sogar den Bergpferden der Nordmänner ging es inzwischen schlechter, weil sie kein Futter mehr bekamen. Aber wozu brauchten sie schon Pferde? Stannis würde nirgendwohin marschieren. Sonne und Mond und Sterne waren schon so lange verschwunden, dass Usher sich fragte, ob sie die Gestirne nur geträumt hatte.
»Ich gehe essen.«
Ali schüttelte den Kopf.
»Ich nicht.« »Dann lasst mich auf Lady Usher aufpassen«, sagte Sir Justin. »Ihr habt mein Wort, dass ich ihr die Flucht nicht gestatten werde.«
Die Bärin stimmte knurrend zu und überhörte den Spott in seinem Ton. Sie trennten sich. Ali ging zu ihrem Zelt. Sie und Massey machten sich zur Langhalle auf. Es war nicht weit, aber die Schneewehen waren tief, der Wind blies in Böen und Ushers Füße fühlten sich an wie Eisblöcke. Bei jedem Schritt verspürte sie einen Stich im Knöchel. Die schäbige kleine Langhalle war das größte Gebäude des Dorfes, Daher hatten die Lords und Hauptleute sie für sich gewählt, während Stannis sich im Steinturm am Seeufer eingerichtet hatte. Zwei Wachen standen an der Tür und stützten sich auf lange Speere. Einer zog den schmierigen Türvorhang für Messi zur Seite, und Sir Justin geleitete Asha hindurch in die wohlige Wärme dahinter. Bänke und Tische füllten die Halle und boten Platz für 50 Männer, allerdings hatte sich die doppelte Anzahl hereingezwängt. Ein Feuergraben war in der Mitte ausgehoben worden, und darüber befanden sich in der Decke einige Abzugslöcher. Die Wölfe hatten sich auf der einen Seite des Grabens niedergelassen, die Ritter und Lords aus dem Süden auf der anderen. »Die Südländer sehen elend aus«, dachte Ascha, »hager und hohlwangig, und manche waren blass und kränklich, andere hatten rote, wettergegerbte Gesichter. Im Gegensatz dazu wirkten die Nordmänner geradezu gesund und munter, große, rotgesichtige Kerle mit dichten, struppigen Bärten, die in Eisen und Fell gekleidet waren. Sie froren sich ja ebenfalls und litten unter Hunger, doch der Marsch war ihnen leichter gefallen mit ihren Bergpferden und den Bärenpfoten. Ascha zog sich die Fellfäustlinge aus und zuckte zusammen, als sie die Finger bewegte. Der Schmerz schoss ihr die Beine hinauf, als ihre halbgefrorenen Füße in der Wärme auftauten. Die Bauern hatten bei ihrer Flucht einen guten Vorrat an Torf zurückgelassen, der beim Brennen seinen Geruch in der Luft verteilte und den Raum verräucherte. Sie hängte ihren Mantel an einen Haken hinter der Tür, nachdem sie den Schnee abgeschüttelt hatte. Sir Justin fand Plätze für sie auf der Bank und holte Abendessen für sie beide. Bier und Pferdefleisch, außen verkohlt und innen rot. Ascha trank einen Schluck Bier und fiel über das Pferdefleisch her. Die Portion war kleiner als die letzte, die sie gehabt hatte, doch bei dem Geruch knurrte ihr Magen dennoch. »Besten Dank, Sir«, sagte sie, während ihr Fett und Blut über das Kinn rannen. »Justin, ich bestehe darauf.« Messi schnitt sein Fleisch in Stücke und spießte eins davon mit dem Dolch auf. Weiter unten am Tisch erzählte Willerich Fuchshandschuh, dass Stannis den Marsch nach Winterfell in 3 Tagen fortsetzen würde. Er hatte es von einem der Burschen gehört, die sich um die Pferde des Königs kümmerten. »Seine Gnaden hat den Sieg im Feuer gesehen«, sagte Fuchshandschuh, »einen Sieg, von dem er noch in 1000 Jahren in den Burgen der Lords und den Hütten der Bauern singen wird.« Justin Messi sah von seinem Pferdefleisch auf. »Gestern Nacht hat die Kältezählung 80 erreicht.« Er zog sich ein Stück Knorpel aus dem Mund und warf es dem nächsten Hund zu. »Wenn wir marschieren, sterben wir zu Hunderten.« »Wenn wir hier bleiben, sterben wir zu Tausenden«, sagte Sir Umfried Clifton. »Weiterziehen oder sterben, sage ich.«
»Weiterziehen und sterben«, antworte ich. »Und wenn wir Winterfell erreichen, was dann? Wie sollen wir es einnehmen? Die Hälfte unserer Männer ist so schwach, dass sie kaum einen Fuß vor den anderen setzen können. Wollt ihr sie losschicken, die Mauern mit Leitern zu erstürmen oder Belagerungstürme zu bauen?«
»Wir sollten hier warten, bis sich das Wetter ändert«, sagte Sir Ormond Wild, ein ausgezehrter alter Ritter, dessen zahmes Wesen seinen Namen Lügen strafte. Ascha hatte Gerüchte gehört, dass ein paar Krieger Wetten abschlossen, wer von den Rittern und Lords als nächster starb. Sir Ormond war daraus eindeutig als Favorit hervorgegangen.
»Und wie viele haben wohl Münzen auf mich gesetzt?«, fragte sich Ascha. »Vielleicht habe ich noch Zeit genug, um mich auch noch an den Wetten zu beteiligen.«
»Hier haben wir wenigstens etwas Schutz«, beharrte Wild. »Und in den Seen gibt es Fisch.«
»Zu wenig Fisch und zu viele Angler«, erwiderte Lord Erbsengraben düster. Er hatte guten Grund, düster dreinzuschauen, denn schließlich waren es seine Männer gewesen, die Sir Gawdrey gerade verbrannt hatte, und es gab so manchen in dieser Halle, den man hatte sagen hören, Erbsengraben selbst habe sicherlich von ihrem Tun gewusst und sich womöglich selbst an ihren Festmahlen beteiligt.
»Er hat nicht Unrecht«, knurrte Ned Welder, einer der Kundschafter aus Deepwood. Den nasenlosen Ned nannten sie ihn. Der Frost hatte sich vor 2 Wintern seine Nasenspitze geholt. Welder kannte den Wolfswald besser als jeder andere lebende Mensch. Sogar die stolzesten Lords des Königs hatten gelernt, auf ihn zu hören. »Ich kenne diese Seen. Ihr habt euch darauf gestürzt wie die Maden auf eine Leiche zu Hunderten. Habt so viele Löcher ins Eis gebohrt, dass es ein verdammtes Wunder ist, dass nur so wenige hineingefallen sind. Draußen bei der Insel gibt es Stellen, die aussehen wie ein Käse, über den die Ratten hergefallen sind.« Er schüttelte den Kopf. »Die Seen geben nichts mehr her. Ihr habt sie leer geangelt.«
»Umso mehr ein Grund, weiter zu marschieren«, beharrte Umfried Clifton. »Wenn der Tod unser Schicksal ist, dann lasst uns wenigstens mit einem Schwert in der Hand sterben.«
Es war der gleiche Streit wie gestern Abend und am Abend davor. Weiterziehen und sterben, hierbleiben und sterben, sich zurückziehen und sterben.
»Ihr dürft gern sterben, Umfried«, sagte Justin Massey. »Ich persönlich würde lieber noch bis zum nächsten Frühling leben.«
»Mancher würde so etwas feige nennen«, entgegnete Lord Erbsengraben.
»Lieber ein Feigling als ein Menschenfresser.«
Erbsengrabens Gesicht verzerrte sich vor Wut.
»Ihr, der Tod gehört zum Krieg, Justin.«
Sir Richard Hawbe stand in der Tür. Sein dunkles Haar war nass vom schmelzenden Schnee.
»Wer mit uns marschiert, bekommt seinen Anteil vom Plündergut, das wir Bolton und seinem Bastard abnehmen, und einen noch größeren Anteil am unsterblichen Ruhm. Wer zu schwach ist, um zu marschieren, muss für sich selbst sorgen. Aber ihr habt mein Wort, wir werden euch Vorräte schicken, sobald wir Winterfell eingenommen haben.« »Ihr werdet Winterfell nicht einnehmen.«
»Doch, das werden wir«,
ließ sich ein meckerndes Gelächter vom hohen Tisch vernehmen, wo Arnulf Karstark mit seinem Sohn Arthur und 3 Enkeln saß. Lord Arnulf drückte sich hoch und erhob sich wie ein Aasgeier von seiner Beute. Mit einer seiner fleckigen Hände suchte er auf der Schulter seines Sohnes Halt.
»Wir erobern Winterfell für Ned und für seine Tochter, ja, und auch für den jungen Wolf, der so grausam niedergemetzelt wurde. Ich und die Meinen, wir werden euch den Weg zeigen, wenn es sein muss. Ich habe es auch seiner guten Gnaden dem König gesagt. Marschiert, habe ich gesagt, und ehe der Mond zu Ende ist, werden wir alle im Blut von Fries und Boltons baden.«
Männer fingen an, mit den Füßen zu stampfen und schlugen mit den Fäusten auf die Tische. Es waren fast alles Nordmänner, wie Ascher auffiel. Auf der anderen Seite des Feuergrabens saßen die Lord aus dem Süden schweigend auf den Bänken. Justin Massey wartete, bis sich der Tumult gelegt hatte, ehe er sagte:
»Euer Mut ist bewundernswert, Lord Karstark. Aber Mut allein wird die Mauern von Winterfell nicht brechen. Wie wollt ihr die Burg denn bitte schön einnehmen? Mit Schneebällen?«
Einer von Lord Arnulfs Enkeln antwortete:
»Wir schlagen Bäume, bauen Rammböcke und brechen die Tore auf.«
»Und sterbt.«
Ein anderer Enkel ergriff das Wort:
»Wir zimmern Leitern und stürmen die Mauern.«
»Und sterbt.«
Nun sagte Arthur Karstark, der jüngere Sohn von Lord Arnulf:
»Wir bauen Belagerungstürme.«
»Und sterbt. Sterbt und sterbt.«
Sir Justin verdrehte die Augen.
»Bei den guten Göttern, seid ihr denn alle miteinander wahnsinnig, ihr Karstarks?« »Götter?« fragte Richard Hawbe. »Ihr vergesst euch, Justin. Wir haben hier nur einen Gott. Sprecht in dieser Gesellschaft nicht von Dämonen. Nur der Herr des Lichts kann uns retten, oder seid ihr etwa anderer Meinung?«
Er legte die Hand auf den Knauf seines Schwertes, als wollte er so seinen Worten Nachdruck verleihen, blickte jedoch Justin Massey unverwandt an. Unter diesem Blick gab Sir Justin schließlich auf.
»Gewiss, der Herr des Lichts. Ich bin genauso fest im Glauben wie ihr, Richard, das wisst ihr.« »Es ist euer Mut, Justin, den ich anzweifle, nicht euren Glauben. Ihr habt den ganzen Weg von Deepwood Motte hierher unentwegt unseren Untergang verkündet. Ich fange an, mich zu fragen, auf wessen Seite ihr eigentlich steht.«
Das Rot kroch an Messys Hals empor.
»Ich werde nicht länger hier bleiben und mich beleidigen lassen.«
Er riss seinen feuchten Mantel so heftig vom Haken, dass Ascher Stoff reißen hörte, dann stolzierte er an Horb vorbei und zur Tür hinaus. Ein kalter Windzug wehte durch die Halle, wirbelte die Asche im Feuergraben auf und fachte die Flammen an.
»Und so schnell ist er besiegt«, dachte Ascher. »Mein Recke ist ein Weichei.«
Trotzdem war Sir Justin einer der wenigen, die Einspruch erheben würden, wenn die Männer der Königin versuchen sollten, sie zu verbrennen. Also erhob sie sich, zog ihren Mantel an und folgte ihm hinaus in den Schneesturm. Sie hatte sich verlaufen, ehe sie 10 Schritte weit gekommen war. Ascher sah das Leuchtfeuer auf dem Wachturm, ein schwaches orangefarbenes Glühen in der Luft. Darüber hinaus war das Dorf verschwunden. Sie war allein in einer weißen Welt aus Schnee und Stille, und sie schleppte sich durch Schneewehen, die ihr bis zu den Oberschenkeln reichten.
»Justin!«
rief sie. Es kam keine Antwort. Irgendwo links hörte sie ein Pferd wiehern.
Das arme Ding hört sich ängstlich an. Vielleicht weiß es, dass es morgen das Abendessen sein wird.
Ascher zog den Mantel enger um sich zusammen. Ungewollt war sie wieder auf der Dorfwiese gelandet. Die Kiefernpfähle standen noch versenkt und verkohlt, aber sie waren nicht abgebrannt. Die Ketten um die Toten waren inzwischen abgekühlt, wie sie sah, hielten die Leichen jedoch noch fest in eiserne Umarmung. Ein Rabe hatte sich auf einem niedergelassen und zerrte an dem verbrannten Fleisch des geschwärzten Schädels. Das Schneegestöber hatte die Asche am Fuß des Scheiterhaufens zugedeckt und war an den Beinen des Toten hinaufgekrochen bis zum Knöchel.
»Die alten Götter wollen ihn begraben«, dachte Ascher. »Das war nicht ihr Werk.«
»Schaut es euch nur genau an, Fotze«, hörte sie Clayton Sacks Stimme hinter sich. »Ihr werdet genauso hübsch aussehen, wenn wir euch erst gebraten haben. Sagt mal, können Tintenfische eigentlich schreien?«
»Gott, meiner Väter, wenn du mich in deinen Wasserhallen unter den Wellen hören kannst, so schenke mir eine einzige kleine Wurfaxt.«
Der ertrunkene Gott antwortete nicht, wie meistens. Das war das Elend mit Göttern.
»Habt ihr Sir Justin gesehen? Diesen stolzen Narren? Was wollt ihr denn von dem, Fotze? Wenn ihr ficken wollt, seid ihr mit mir besser bedient als mit Messi.«
»Schon wieder, Fotze.«
Es war schon eigenartig, dass Männer wie Sex dieses Wort benutzten, um Frauen zu erniedrigen, obwohl es den einzigen Teil einer Frau bezeichnete, den sie schätzten. Und Sex war noch schlimmer als der mittlere Klein.
»Wenn er das Wort sagt, dann meint er es auch so.«
»Euer König kastriert Männer, die Frauen vergewaltigen«, erinnerte sie ihn.
Sir Clayton kicherte.
»Der König ist halb blind, weil er ständig ins Feuer starrt. Aber keine Angst, Fotze, ich werde euch nicht vergewaltigen. Ich müsste euch ja hinterher umbringen, und ich würde euch doch viel lieber brennen sehen.«
Das war wieder das Pferd.
»Hört ihr das?«
»Was?«
»Ein Pferd. Nein, Pferde, mehr als eins.«
Sie wandte den Kopf um und lauschte. Der Schnee veränderte Geräusche eigentümlich. Es war schwierig zu entscheiden, aus welcher Richtung sie gekommen waren.
»Ist das so ein Tintenfischspiel? Ich höre keine...«
Sex verzog das Gesicht.
»Verfluchte Scheiße, Reiter!«
Er fummelte ungeschickt an seinem Schwertgurt mit den Handschuhen aus Fell und Leder herum, und schließlich hatte er sein Langschwert aus der Scheide befreit. Aber da hatten die Reiter sie schon erreicht. Sie preschten aus dem Sturm heran wie ein Trupp Gespenster, große Männer auf kleinen Pferden, die durch ihre dicken Felle noch größer wirkten. Schwerter hingen an ihren Hüften und sangen ihr leises, stählernes Lied, während sie in den Scheiden klapperten. Ascher bemerkte am Sattel eines Reiters eine Streitaxt, einen Streithammer auf dem Rücken eines anderen. Sie trugen auch Schilde, die jedoch so von Schnee und Eis eingehüllt waren, dass man die Wappen nicht erkennen konnte.
Trotz all der Wolle und des Fells und des gehärteten Leders am Leib fühlte sich Ascha nackt.
»Ein Horn«, dachte sie, »ich brauche ein Horn, um das Lager zu wecken.«
»Lauft, ihr blöde Fotze!« schrie Sir Clayton. »Lauft und warnt den König! Lord Bolton ist über uns!«
Sax mochte ein Mistkerl sein, doch an Mut mangelte es ihm nicht. Mit dem Schwert in der Hand schritt er durch den Schnee und stellte sich zwischen die Reiter und den Turm des Königs, dessen Leuchtfeuer hinter ihm wie das orangefarbene Auge eines fremden Gottes strahlte.
»Halt, wer da! Halt, halt!«
Der vorderste Reiter zügelte sein Pferd vor ihm. Hinter ihm folgten weitere, ungefähr 20. Ascha hatte keine Zeit, sie zu zählen. Dort draußen im Sturm waren vielleicht noch Hunderte und würden bald hier eintreffen. Roose Boltons gesamtes Heer könnte über sie herfallen, verborgen von Dunkelheit und Schneegestöber. Diese hingegen, für Späher sind es zu viele und für eine Vorhut zu wenige. Und zwei von ihnen waren vollständig in Schwarz gekleidet.
»Nachtwache«, begriff sie.
»Wer seid ihr?«
rief sie.
»Freunde«, antwortete eine Stimme, die ihr halb bekannt vorkam. »Wir haben euch vor Winterfell gesucht, aber dort haben wir nur Krähenfresser Amber gefunden, der Trommeln schlägt und Hörner bläst. Es hat eine Weile gedauert, euch zu finden.«
Der Reiter schwang sich aus dem Sattel, zog die Kapuze zurück und verneigte sich. Sein Bart war so dicht und so stark mit Eis verkrustet, dass Ascha ihn im ersten Moment nicht erkannte, dann dämmerte es ihr.
»Triss?« fragte sie.
»Milady?«
Christopher Bodlin ging auf ein Knie. »Die Jungfrau ist ebenfalls hier. Roggon, Grimmzunge, Finger, Saatkrähe, 6 von uns, alle, die noch in der Lage waren zu reiten. Krom ist seinen Wunden erlegen.«
»Was hat das zu bedeuten?«
verlangte Sir Clayton Sax zu wissen.
»Ihr seid einer von ihren Männern? Wie seid ihr aus den Verliesen von Deepwood entkommen?«
Triss erhob sich und bürstete sich den Schnee von den Knien.
»Sibylle Glower wurde ein stattliches Lösegeld für unsere Freiheit angeboten, und sie hat sich entschieden, es im Namen des Königs anzunehmen.« »Was für ein Lösegeld! Wer würde gutes Geld für solchen Abschaum aus dem Meer geben?«
»Ich, Sir.«
Der Sprecher brachte sein Bergpferd nach vorn. Er war sehr groß, sehr dünn und hatte so lange Beine, dass sie eigentlich über den Boden hätten schleifen müssen.
»Ich brauchte eine starke Eskorte, die mich sicher zum König geleitete, und Lady Sibylle war daran interessiert, einige Mäuler weniger zu stopfen.«
Ein Schal verhüllte das schmale Gesicht des Mannes, doch auf seinem Kopf saß der eigentümlichste Hut, den Ascha seit ihrer letzten Reise nach Tyrosch gesehen hatte. Ein randloser Turm aus irgendeinem weichen Stoff, wie 3 Zylinder, die aufeinander gestellt worden waren.
»Mir wurde zu verstehen gegeben, dass König Stannis hier zu finden wäre. Ich muss in einer höchst dringlichen Angelegenheit sofort mit ihm sprechen.« »Und wer bei den 7 stinkenden Höllen seid ihr?«
Der große Mann glitt geschmeidig von seinem Pferd, lüftete den merkwürdigen Hut und verneigte sich.
»Ich habe die Ehre, Tycho Nestoris zu sein, ein bescheidener Diener der Eisernen Bank von Braavos.«
Von allen merkwürdigen Wesen, die Ascha Greyjoy hier mitten in der Nacht erwartet hätte, war ein Bankier aus Braavos etwas, womit sie nie im Leben gerechnet hätte. Es war zu absurd. Sie musste lachen.
»König Stannis hat sich den Wachturm als Sitz gewählt. Sir Clayton wird euch gewiss mit Freuden zu ihm führen. Das wäre überaus freundlich. Zeit ist von größter Bedeutung.«
Der Bankier betrachtete sie aus klugen, dunklen Augen.
»Ihr seid Lady Ascha aus dem Hause Greyjoy, wenn ich mich nicht irre.« »Ich bin Ascha aus dem Hause Greyjoy, ja. Die Meinungen darüber, ob ich eine Lady bin, gehen allerdings auseinander.«
Der Bravosi lächelte.
»Wir haben euch ein Geschenk mitgebracht.«
Er winkte die Männer hinter sich nach vorn.
»Wir hatten erwartet, den König vor Winterfell zu finden. Dieser Schneesturm hat allerdings auch die ganze Burg eingehüllt. Vor den Mauern haben wir Murs Amber mit einer Truppe grüner Jungen gefunden, die auf die Ankunft des Königs warten. Er hat uns diese beiden hier mitgegeben.«
»Ein Mädchen und ein alter Mann«,
dachte Ascha, als man die zwei grob vor ihr in den Schnee stieß. Das Mädchen zitterte heftig in ihren Pelzen. Wenn sie nicht solche Angst gehabt hätte, wäre sie vielleicht ganz hübsch gewesen, doch ihre Nasenspitze war schwarz vom Frost. Der alte Mann? Ihn würde niemand jemals für hübsch halten. Sie hatte Vogelscheuchen mit mehr Fleisch auf den Knochen gesehen. Sein Gesicht war ein Totenschädel, der mit Haut bespannt war. Sein Haar war knochenweiß und verfilzt, und er stank. Allein sein Anblick erfüllte Ascha mit Ekel. Er hob den Blick.
»Schwester, siehst du, diesmal habe ich dich erkannt.«
Aschas Herz setzte einen Schlag aus.
»Theon?«
Er verzog die Lippen zu etwas, das vielleicht ein Grinsen sein sollte. Er hatte die Hälfte seiner Zähne verloren und die verbliebenen waren zerbrochen und zersplittert.
»Theon«, wiederholte er, »mein Name ist Theon. Man muss doch seinen Namen kennen.«